Ulrich Heiden ist der Autor des Buches »Mein Weg nach Russland – Erinnerungen eines Reporters«. Seit 2001 lebt er in Moskau und viele Jahre lang arbeitet er als Korrespondent für verschiedene Zeitungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis er 2014 in Ungnade fiel und ein Auftrag nach dem anderen abgewickelt wurde. Ähnlich wie Gabriele Kohle-Schmalz wurde er als Russlandversteher bezeichnet. Und das wirft die Frage auf, warum es für einen Auslandskorrespondenten eigentlich so verwerflich ist, wenn er sein neues Heimatland versteht. Ist Ulrich Heiden vielleicht ein Putin-Propagandist? Machen Sie sich doch einfach selbst ein Bild.
Im Gespräch.
Guten Tag, Ulrich Heiden. Herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Sie sind jetzt in Moskau und wir spüren dieses Gespräch über das Internet. Die erste Frage von mir ist, wie hat die russische Politik und wie hat die russische Gesellschaft, also das heißt die Zivilgesellschaft, auf diese finstere Möglichkeitsankündigung von Macron reagiert, dass eventuell im Ukraine-Krieg auch mit NATO-Botentruppen eingegriffen würde?
Also die Zivilgesellschaft ist schwer zu beurteilen, weil wie äußert sie sich? Also sie ist praktisch da kein Akteur, also in dieser Sache. Also man kann eigentlich nur im persönlichen Umfeld, was man so mitkriegt, die Leute sind natürlich schockiert, wenn sie sowas hören. Und aber dieser Schockzustand, der hält schon lange an, weil ich meine, es gibt in den letzten 8 Jahren, seit der Ukraine-Krieg läuft, gab es schon alle möglichen Schocks, die die Russen verkraften mussten. Die russische Regierung, der Kreml, haben das zur Kenntnis genommen und haben, also der Peskow hat gesagt, der Kreml-Sprecher, dass es wäre sozusagen eine Art neue Qualität. Und also da hat aber nichts weiteres, es gab keine weiteren irgendwelchen Gegendrohungen oder so, militärischer Art oder so. Die russischen Medien haben so berichtet praktisch, dass sie darauf verwiesen haben, eben dass Scholz also und andere europäische Führer sich dieser Macron-Sache nicht angeschlossen haben. Und das ist eigentlich entspricht sozusagen der russischen Medienpolitik und der russischen Führung überhaupt, dass sie immer Hoffnung setzt eben auf den Zwist in der EU und vor allen Dingen auf Deutschland, dass Deutschland doch im letzten Moment keine scharfen Sachen macht.
Welches Ansehen hat denn Deutschland? Also ich habe aus meinen Erfahrungen, die ich in Gesprächen in Russland hatte, dass erwartet wurde, dass wir mehr Rückgrat zeigen. Also dass man von uns erwartet, dass wir uns deutlicher positionieren, und aufgrund unserer eigenen Vergangenheit, der gemeinsamen Geschichte mit Russland, mit dem Zweiten Weltkrieg, uns anders positionieren. Ist diese Hoffnung noch da oder sind wir mittlerweile abgeschrieben wie die USA? Also zum Beispiel hat ja Lavrov und Putin haben eigentlich gesagt, sie gucken jetzt Richtung Osten. Sie werden nicht mehr Richtung Westen. Der Westen ist eigentlich, das Thema ist durch. Da erwartet man nichts mehr von. Sind wir Teil davon oder gibt es noch Hoffnung, dass wir etwas anderes darstellen? Ein Bindeglied?
Also ich glaube, dass es in der russischen Führung immer noch diese Hoffnung gibt, dass Deutschland also diesen aggressiven Kurs nicht mitfährt bis zum Schluss. Wobei natürlich nicht verschwiegen wird, dass Deutschland schon wahnsinnig viel macht, um eben dieses aggressive Vorgehen der NATO in der Ukraine zu unterstützen mit Waffen und auch mit Propaganda im eigenen Land. Aber ich meine, diese Hoffnung, dass Deutschland oder dass sich in Deutschland irgendwie eine Kraft entwickelt, die das zunichte macht, die hat es immer gegeben. Und ich meine, die fing ja damit an, dass praktisch, dass in den 2000er Jahren offizielle, halboffizielle oder sogar offizielle Beziehungen zwischen der CDU und der Partei Einiges Russland bestanden und dass man sozusagen sich irgendwie als mögliche Partner sah, also einer konservativen Achse sozusagen, ne? Dann hat sich das etwas verschoben, also jetzt 2014 mit dem Ukraine-Krieg, dass dann Russland gezwungen war, sich neue Kontakte zu suchen, also das betraf dann alle möglichen linken Kräfte, vielleicht auch die AfD, Da ist Russland dann flexibel. Also wenn es in Deutschland die offizielle Regierung praktisch feindlich wird, immer feindlicher wird, dann sieht man sich gezwungen, also nach anderen Kontakten zu suchen. Und also das Problem ist einfach, dass der menschliche Kontakt zwischen Russland und Deutschland natürlich extrem leidet. Also man kann nicht nur über Politik also eine Brücke herstellen und auch die Hoffnung jetzt zum Beispiel der russischen Führung, dass in Deutschland sich irgendwie die Vernunft noch durchsetzt, wie kann das auch organisiert werden? Dann müssten hier sozusagen, man müsste Konferenzen machen, indem man, Unternehmer einlädt oder Sportler, Kulturschaffende, aber das, auch das ist ja gar nicht möglich, weil die würden ja in Deutschland sofort unter einen Bannstrahl kommen und dann gibt es die Reiseschwierigkeiten, man muss also über die Türkei nach Russland fliegen. Also ist alles äußerst, äußerst schwierig. Ich glaube aber, dass also noch ist das ist die Sache noch nicht verloren, denke ich mal. Weil und zwar deswegen, weil ich hoffe einfach, dass in Deutschland und in Europa einfach die Vernunft doch irgendwann durchbricht. Also vielleicht braucht es da irgendwie ein Signal. Also vielleicht ist diese Macron-Vorschuss, könnte dieses Signal sein, dass die Leute jetzt anfangen zu denken, ja, wollen wir wirklich, dass Europa in Flammen aufgeht? Mhm. Und das kann doch nicht wahr sein, dass Europa, die Wiege der Demokratie, wir wollten ja das Vorbild sein für Russland. Und jetzt tun wir alles dafür, dass die russischen Hardliner mit ihren Drohungen, also dass sie dann auch Atomwaffen einsetzen wollen und so weiter, wenn die NATO näher rückt, dass die immer stärker werden. Das machen wir ja. Also wir, der Westen, macht das ja durch seine Waffenlieferung, dass er einfach die russische Führung auch in diese Enge treibt. Ich meine, Putin ist wirklich der Letzte, bis heute glaube ich, dass Putin der Letzte ist, der Krieg führen will, also mit der NATO. Es gibt ja diese Belege, dass er also in seinem letzten Gespräch mit Tucker Carlson hat er gesagt, also wir haben Truppen zurückgezogen von Kiew, weil es diese Chance gab, dass man also in Istanbul doch zu einer Friedensvereinbarung kommt. Also er hat eine Goodwill-Aktion gestartet, die vom Westen ignoriert wurde, genauso wie dieses Minsk-Abkommen, was ignoriert wurde. Also immer wieder zeigt Russland und im Angesicht von Putin, dass es immer wieder die Hand auch reichen will, trotz allem, was schon passiert ist. Und es ist eigentlich sehr merkwürdig und absolut schockierend, dass das überhaupt nicht wahrgenommen wird. Also das wird unter den Tisch gewischt von den westlichen Medien. Und es wird wirklich krampfhaft versucht, dieses Bild von dem bösen Russland, was eigentlich nur Expansion will, was nach der Ukraine dennoch Polen und das Baltikum besetzen will, was eben vorbeigeht an dem, was Russland seit vielen Jahren versucht zu transportieren. Es braucht eine Sicherheitsgarantie von der NATO. Also, dass wenigstens die Ukraine neutral bleibt. Dass dort keine aggressive Russophobie mit Faschisten und so weiter blüht. Dass die NATO da sich zurückhält. Und ich meine, das wäre doch nicht schlimm, wenn die NATO wirklich an Frieden und und Scholz und so weiter, wenn sie wirklich Frieden wollen, dann kann das doch nicht so schwer sein. Also diese Besorgnis, darauf Rücksicht zu nehmen. Ich meine, jeder andere Staat würde genauso handeln. Er würde vor seiner Grenze nicht so einen Aufmarsch akzeptieren, wie sogar das CIA jetzt über die New York Times öffentlich bekannt gibt. Wir haben schon 10 Abhörstationen an der russischen Grenze eingerichtet. Also ich meine, was soll Russland da machen? Also bei so einer Situation.
Jetzt sozusagen gebietet es quasi die journalistische Pflicht, eine kritische Frage dazu zu stellen, weil ja Russland den Krieg begonnen hat. Es ist ja nicht die NATO in Russland eingefallen, sondern Russland auf der Donbass-Region. Und dann wäre an Sie damit verbunden gleich die Frage, Ihr Buch heißt ja Mein Weg nach Russland, das müssen Sie dann beschreiben. Aber vielleicht, um der Ordnung halber, kommen wir erstmal mit der Frage. Sie müssen eigentlich erklären, und zwar als jemand, der sich lange in Russland schon aufhält, der die Situation kennt, wie ist denn die russische Erklärung, warum das kein Angriffskrieg? Wir hören ja immer vom unprovozierten Angriffskrieg. Wenn ich das in Google eingebe, in Englisch, Unprovoked War of Aggression, dann finde ich 2,9 Millionen Treffer. Das heißt, das ist die Botschaft, die wir alle bis an die Wand des neuen eisernen Vorhangs, den der Westen errichtet hat, würde ich sagen, des Kommunikationsvorhang, zurückgestrahlt als Echo bekommen. Wie ist aus Ihrer Sicht die Argumentation dazu in Russland?
Also in Russland ist es so, dass seit dem Staatsstreich in Kiew wird eigentlich die Bevölkerung massiv darüber informiert, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt. Es geht also los mit dem Verbot oder mit der Abschaffung des Status Russisch als Regionalsprache in den südostukrainischen Gebieten. Dadurch fing ja der Konflikt an. Als das bekannt wurde, als der Staatsstreich kam, ein Monat oder zwei Wochen später wurde die russische Sprache abgeschafft, dann gingen die Leute in Charkow, in Donetsk, Lugansk und Odessa auf die Straße. Und dann hatte der Westen Angst, da könnte sich ja was entwickeln, was unseren Plan, also die Ukraine in die EU zu holen, vielleicht auch in die NATO, zunicht gemacht. Dann wurde diese Abschaffung der russischen Sprache ausgesetzt. Aber im 15. April hat also der Übergangspräsident Turchinow hat den Befehl gegeben, mit ukrainischen Truppen die Gebiete anzugreifen, Lugansk und Donetsk, wo Aufständische die Gebietsverwaltung besetzt hatten, und ukrainische Luftwaffe hat die Gebietsverwaltung von Lugansk beschossen. Es gab Kämpfe um den Flughafen von Donetsk und das war alles im Jahre 2014. Dann gab es den Brand im Gewerkschaftshaus, also wo praktisch in Odessa gab es eine starke pro-russische Bewegung, die neue Regierung in Kiew verurteilte, der Südosten der Ukraine war immer wirtschaftlich stark mit Russland verbunden, kulturell stark mit Russland verbunden. Sprachlich war das Russische das Vorherrschende dort. Und die haben einfach gespürt, jetzt der Maidan, das sind Leute, vor allem aus der Westukraine, die haben ein völlig anderes Geschichtsbild. Für die ist also Bandera ein Held. Bandera hat zwar mit Hitler zusammengearbeitet, aber das ist ja offenbar kein Problem. Und wir sind stolz auf den 9. Mai, wo wir den Faschismus besiegt haben. Wir lieben zwar die Ukraine, wollen auch weiter in der Ukraine sein, aber wir wollen unsere russische Identität in der Ukraine nicht verlieren. Und diese russische Identität, das heißt nicht, es kann ja durchaus sein, wie zum Beispiel ein Türke, der in Deutschland lebt, möchte weiter ein Türke sein, ist vielleicht schon deutscher Staatsbürger. Oder in der Schweiz gibt es drei verschiedene Französisch, Deutsch,
Italienisch.
Dieses Multikonzept, also multikulturell, was ja in Deutschland seit 20 Jahren also hochgehalten wird, das sollte auf einmal für die Ukraine nicht mehr gelten. Und das wurde sogar vom Westen unterstützt. Man hat sozusagen die neue Regierung, die nach dem Staatsstreich in Kiew in die Macht kam, die hat sich im Prinzip, hat zwar auf ihre Fahnen geschrieben, wir sind für Europa, aber faktisch hat sie sich antieuropäisch verhalten, indem sie eben die Russen angefangen hat zu diskriminieren, Armee gegen die eigene Bevölkerung aufgefahren hat. Und das hat natürlich die Emotionen geschürt. Es gab massenhaft Freiwillige aus Russland, aus Sibirien, überall. Die sind freiwillig in die Volksrepubliken gegangen, also die sich dann mit einem Referendum im Mai 2014 konstituiert haben und haben dort zusammen mit örtlicher Bevölkerung, Bergarbeitern, auch gebildeten Leuten, Jugendlichen, habe mit diesen Leuten gesprochen, ich war dort mehrmals, haben die also eben ihren Staat aufgebaut, der ja bis der hat bis 2022 gab es, also, sag ich mal, protostaatliche Organisation dort. Die wurde zwar von Russland mit Beratern unterstützt, sicherlich, aber die musste aus ihrem eigenen Topf, also musste mit ihren eigenen Fabriken, die sie da hatten, mussten sie sich ernähren. So ist die Lage. Ich meine, die Russen fühlen sich mit den Menschen im Donbass verbunden. Sie fühlen sich aber auch mit den Menschen in der Ukraine verbunden. Es gibt also massenweise Leute in meiner Umgebung, die haben, meine Frau hat zum Beispiel, hat einen richtigen ukrainischen Familiennamen, also ist eine geborene Schewtschenko, so hieß auch der ukrainische Nationaldichter. Ihr Großvater stammt aus der Gegend von Kiew, aber ihre Familie ist dann im Moskauer Gebiet, hat sie sich angesiedelt und also gibt es massenhaft Russen, die haben Verwandte in der Ukraine, mit denen sie noch Kontakt haben, mit denen sie oft ist dieser Kontakt abgebrochen oder ist dadurch behindert, dass man am Telefon nicht mehr offen reden kann. Man hat Angst, dass die Verwandten, dass sie da irgendwelche Nachteile haben. Es gibt natürlich auch Verwandte, die jetzt gegen die Russen sind oder gegen Russland sind, aber also diese Verbundenheit war da sehr groß. Ich habe auch Menschen kenne ich, die haben in der heißen Kriegsphase 14, 15 haben die Verwandte aus dem Donbass aufgenommen oder aus der Ukraine aufgenommen. Also die Kriegsphase war ja vor allen Dingen im Donbass. Da wurden Menschen aufgenommen in Russland, in Moskau, die konnten dann wohnen, konnten sich hier erholen. Also es gab sehr viel Mitgefühl und ich meine, also Putin hat ja praktisch selbst gesagt, ne? Also warum haben wir eigentlich so spät eingegriffen? Also das war meine Hoffnung, dass wenn die russische Armee es wahrmacht und die Volksrepubliken anerkennt, dann dass es dabei bleibt. Also dabei bleibt gut, dann werden sich vielleicht militärische Unterstützung bieten und werden da verhindern, dass die Wohngebiete in Donetsk und Lugansk nicht weiter bombardiert werden können von der ukrainischen Armee. Hm. Aber die russische Führung hat sich entschieden, weiterzugehen, also praktisch die gesamte Ukraine zum Angriffsziel zu erklären. Und das hat mich eigentlich schockiert, weil ich wusste, dass nach 8 Jahren medialer Bearbeitung durch die neue Regierung in Kiew der Bevölkerung mit Fernsehkanälen und massiver Propaganda war es sehr schwer, also Kontakt zur Bevölkerung herzustellen. Und ich meine, für Russland ideal wäre gewesen, wir marschieren ein und die ukrainische Bevölkerung läuft uns mit ausgebreiteten Armen und russischen Fahnen entgegen. Ne? Also das war vielleicht jetzt so in den Gebieten, wo die sich schon abgespalten hatten, also Donetsk und Lugansk, aber eben nicht in den anderen Gebieten, da war die Bevölkerung eingeschüchtert. Ich meine, ich lese ja auch in westlichen Medien viele, viele Berichte, dass wo ganz klar gesagt wird, es gibt in der Bevölkerung, in der Ukraine, gerade im Südosten der Ukraine, eine starke, starke Sympathie für Russland, also sogar eine Hoffnung, dass Russland diese Gebiete sich nimmt. Also trotzdem viele Menschen unter den russischen Raketen wohl auch leiden, weil ich meine, die Russen schießen nicht auf zivile Objekte wie die Ukrainer, nach meinem Eindruck. Aber natürlich, Kriegshandlungen sind immer, können nicht so eingegrenzt werden, dass man so zielgenau und nichts weiter wird zerstört. Das ist,
wenn ich gerade einhaken darf, weil das wird im Westen natürlich, wenn ich also ich höre Deutschlandfunk und sozusagen ich um die Lage, die Nachrichtenlage, gucke ich mir Spiegel an und so weiter. Und dann steht ja regelmäßig auch in der Tagesschau, wird darüber berichtet, dass jetzt wieder zivile Einrichtungen in der Ukraine von den Russen beschossen worden sind. Umgekehrt hören wir davon wenig oder gar nichts. Es wird also dargestellt als eine konstante Spur von Kriegsverbrechen, die dort angelegt wird, inklusive sexueller Gewalt, also das ganze Potpourri an Grausamkeiten, das es gibt. Dann halten Sie das für Propaganda? Ist das gleichmäßig verteilt? Also was ist Ihre Einschätzung und warum können Sie eine Einschätzung dazu haben? Also sozusagen, wie informieren Sie sich?
Ja, also ich ich versuche mich aus allen Quellen zu informieren.
Sie sprechen Russisch, darf ich das fragen?
Ich spreche Russisch, ja, und
Ukrainisch auch?
Ukrainisch nicht, also allerdings kann man alle ukrainischen Texte per Google sehr schnell ins Russische übersetzen. Diese Sprachen sind sich sehr ähnlich.
Okay.
Und da kann man fehlerfreie Übersetzung bekommen. Also ich versuche, soweit es geht, mich aus beiden Quellen zu informieren. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, was die ukrainische staatlichen Medien und was da noch gibt, absondert seit also 22 vor allen Dingen, ist einfach so abstrus und so, man muss das natürlich wahrnehmen, man muss sich damit auseinandersetzen, aber es ist äußerst schwer, das überhaupt also ernst zu nehmen. Ich meine, es fängt auch damit an, dass es gibt einfach zu viel Provokationen von der Ukraine, wie die Beschießung der Krimbrücke, einfach Terrorakte an der zentralen russischen Westgrenze, wo also ständig versucht wird, die Bevölkerung zu terrorisieren. Aber wie dem auch sei, ich meine, man muss beide Seiten wahrnehmen, und das erwarte ich auch von den deutschen Medien, dass sie sie können ja gut ihre Zitate bringen aus den staatlichen Medien der Ukraine, aber dann bitte doch auch wenigstens 10% auch mal Zitate aus der RIA Novosti und TASS und Kreml-Verwaltung, was die dazu sagen. Ich meine, das hat doch in den letzten 2 Jahren meines Wissens absolut nicht mehr stattgefunden. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass bis 2014 wurde ich noch als Korrespondent der Sächsischen Zeitung in Moskau, wurde ich immer gefragt, wenn es große Ereignisse gab, die weltbewegend waren oder für Europa wichtig waren, was weiß ich, politisch, kulturell, wirtschaftlich, dann wurde so ein Überblick gemacht, verschiedene Länder, dann haben wir unsere Korrespondenten in London, New York und Moskau, und alle haben dann so einen kleinen Kasten geschrieben, was die jeweilige Regierung zu diesem Ereignis gesagt hat. Und das wurde ab 2014 abgestellt. Es gab nicht mal diesen Überblick. Es gab nur noch die westliche Welt, die unter sich war. Die russische Welt, die russische Meinung wurde nicht mehr abgefragt. Und es gab keine Gastkommentare mehr von Lavrov oder Putin in großen deutschen Zeitungen. Alles wurde abgestellt. Und ich meine, und gut, selbst wenn man sagt, Putin hat den Krieg angefangen, was ich so nicht unterschreiben würde, das kann ich gleich noch erklären, dann gibt es vielleicht immer noch Leute, aus der russischen Gesellschaft, die nicht unbedingt jetzt Nawalny-Anhänger sein müssen. Es können ja auch Leute sein, Sportler, Künstler, Regisseure, die man bitten könnte, ihre Meinung zu äußern. Und auch in der unter dem Blickwinkel, dass wir auf einem Kontinent leben, und wir können nicht zulassen, dass wir uns gegeneinander so echauffieren. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen immer eine Ebene der menschlichen Begegnung muss immer noch mitlaufen, sonst läuft was völlig schief. Warum ich der Meinung bin, dass Putin nicht der Kriegstreiber ist, weil Putin wirklich hätte, wenn er der große Kriegstreiber wäre, dann hätte er schon 2014 nach den Beschießungen der Wohngebiete in Lugansk und Donetsk, hätte er schon Waffen liefern können an die Separatisten dort, er hätte die russische Armee dorthin schicken können, das hat er alles nicht gemacht. Er hat auch durch die Berater, die dort waren, die russischen Berater, die haben immer die Anweisung gekriegt, nicht zurückschießen, wenn die Ukraine schießt. Ob die das immer eingehalten haben, weiß ich nicht, aber dafür will ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber das war die offizielle Mitteilung. Ich habe mit diesen Soldaten, also diesen separatistischen Soldaten gesprochen, und die haben mir immer geklagt, dass sie es schrecklich finden, dort die Stellung zu halten und mit ansehen zu müssen, wie hinter ihnen die Wohnhäuser zusammenbrechen, während sie nicht zurückschießen dürfen. Und also das war die Stimmung in den Volksrepubliken. Und die, natürlich, diese Stimmung wurde auch in Russland unter den patriotischen Kräften, unter vielen einfachen Russen, hat sich einfach ein Unwohlsein, sag ich mal, angesammelt. Und als dann die russische Armee einmarschierte, war das für die Russen eigentlich, für viele Russen, die eher patriotisch denken, war das eine ganz normale Sache, also eine logische Sache. Nicht, dass die Leute irgendwie kriegsgeil waren, nein, aber sie haben irgendwie waren der Meinung, dass wir müssen irgendwas jetzt machen. Wir können nicht zulassen, dass diese Volksrepubliken einfach kaputt gemacht werden. Und die ukrainischen Militärs hatten ja auch schon öffentlich darüber fabuliert, dass man natürlich die Donetsk und Lugansk zurückerobern würde. Und da konnte man sich ja ungefähr ausmalen, was das bedeutet, wenn also Städte, wo mehrere hunderttausend Menschen wohnen, von Menschen zurückerobert werden, die aus der Westukraine kommen. Also da wurden ja hauptsächlich rechtsradikale Bataillone eingesetzt, also nationalistische Bataillone und Kommandeure, die eben in der Westukraine groß geworden sind und in einer anderen Weltanschauung groß geworden sind, also die eigentlich ja sich mehr dem Westen zugehörig fühlen, der westlichen Lebenswelt und vor allen Dingen ihrem Helden Bandera, der also ein Russenhasser ist, ein Nazi, ein Antisemit, der beteiligt war an den Vernichtungen der Juden in der Westukraine in den 40er Jahren. Und davor hatten die Leute Angst. Und dass es zu einem Massaker führt. Und es gibt sogar also maßgebliche ukrainische Offizielle, die gesagt haben, also wenn wir diese Gebiete zurückerobern, Donetsk und Lugansk, dann werden wir dort Filtrationslager einrichten und werden die Leute prüfen, was sie denken. Und wer Zelensky hat das wörtlich gesagt, also kurz vor dem russischen Einmarsch hat er wörtlich gesagt, wer sich mit seinem Herzen mehr Russland zugehörig fühlt, der soll doch seinen Koffer packen und nach Russland gehen. Hm. Aber ich meine, erstmal ist die Frage, als Landesvater muss er wissen, dass da 20% Menschen in der Ukraine leben, die eine russische Identität haben, russische Kultur, Sprache und so weiter, russisches Herkommen. Dann muss er versuchen, diese Leute zu integrieren und nicht ihre Sprache zu verbieten. Und erst dann kann er ihnen irgendwelche Vorschriften machen. Ich meine, aber er sagt, geh doch nach Russland. Und ich meine, das ist diese undemokratische und ja fast schon rassistische Einstellung, die den russischen Menschen in der Ukraine Angst gemacht hat.
Also ich will Sie jetzt gar nicht fragen, ob der Westen gut berichtet hat, weil ich glaube, das können wir konstatieren, dass wir über diese Sachen nichts erfahren haben. Ich sage Beispiele, das ist die Darstellung des Maidan, der ein illegaler Putsch war, keine Demokratiebewegung. Es ist das Bombardieren der Zivilisten. Ich habe zum Beispiel selber in Russland, als ich da war, also oft gehört, dass Putin als zu zögerlich betrachtet wurde. Man war der Meinung, dass er schon früher hätte eingreifen müssen, um das zu verhindern. Er hat ja versucht, diplomatisch zu agieren auf dieser Seite. Das geht bis dahin, dass zum Beispiel diese Aleda Engel über die getöteten Kinder in diesem Gebiet, wenn man das auf Facebook gepostet hat, sind Leute gesperrt worden in Facebook. Wir haben darüber
das
ja...
Die Aleda Engel in Donetsk.
Ja, genau. Also, genau. Also
die
das
Kinder,
heißt,
die getötet wurden.
Genau.
Durch die ukrainischen Angriffe.
Durch die Angriffe. Wir haben über diesen Sachverhalt seit 2014, wo ja in dem Tucker Carlson-Interview Putin gesagt hat, da hat der Krieg begonnen. Der Krieg hat nicht mit meiner Aktion begonnen, sondern damals. Darüber haben wir ja herzlich wenig gehört. Das kommt ja auch in Ihrem Buch vor. Sie beschreiben ja sozusagen die Marginalisierung, würde ich das nennen, einer Reportertätigkeit aus Russland. Also dass wir dort jemand haben, der uns quasi als Berichterstatter ein Bild liefern soll, wie es dort aussieht. Bis dahin, dass wir nichts darüber erfahren haben, was zum Beispiel Jack Matlock, also der letzte Botschafter der USA in der Sowjetunion, hervorragend beschrieben hat über die Ukraine, die eben kein Nationalstaat ist, sondern zusammengeklebt ist und deswegen auch so eine Lösung wie die Schweiz bräuchte, um zu funktionieren mit sozusagen autonomen Kantonen. Sonst geht da gar nichts. Also in dem Moment, wo eine Majorität eine Minorität beherrscht, wird das ein Unterdrückungssystem. All das haben wir nicht erfahren. Sie haben das jetzt ja über zwei Jahrzehnte miterlebt. Also das heißt, wenn Sie das beschreiben sollten, warum ist das so gelaufen? Also dieses, ich würde das als Versagen des Journalismus bezeichnen, dessen Aufgabe wäre, dass ich wenigstens die andere Seite verstehe. Also ich betrachte uns als Leute, die zwischen den Gräben hin und her rennen müssen und nicht in einem Graben sitzen und auf die andere Seite schießen. Das sind die Soldaten, aber wir sind die Leute mit der weißen Fahne, die als Parlamentäre hin und her laufen müssen. Wie ist es dazu gekommen, dass jemand wie Sie auch, Sie beschreiben das in dem Buch ja, marginalisiert wurde? Also sozusagen eigentlich ein Auftrag nach dem anderen, wenn Sie das ausbreiten mal, das ist aus Ihrer Erfahrungswelt.
Also nach meinem Eindruck war es so, dass der Auslandsjournalismus in Deutschland in den letzten 20 Jahren generell in einer großen Krise steckt. Das heißt, die deutschen Medien haben immer weniger investiert in Auslandsjournalismus. Das gilt nicht nur für Russland, überhaupt weltweit. Das praktisch, da wurde viel reduziert und die Landeskenntnis, die Geschichtskenntnis von anderen Ländern bei Korrespondenten war gar nicht mehr so wichtig. Es wurde nur noch, hubschraubermäßig wurden irgendwo Leute abgeworfen, die dann da schnell sich einarbeiten mussten und was berichten mussten. Das habe ich so in Erinnerung, das war so in den 2000er Jahren wurde da unter Journalisten viel darüber diskutiert, um diese Krise des Auslandsjournalismus. Und für Russland gab es nun eine ganz spezielle Krise, dass nämlich der Westen hoffte in den 90er Jahren, Russland bewegt sich aus von der Sowjetunion direkt also in unsere westliche Wertegemeinschaft. Und als dann das Experiment Jelzin mit der, sag ich mal, schnellen Umformung in einen wilden Kapitalismus, wo also die Masse der Bevölkerung verarmte und Neureiche auf oft kriminellen Wegen zu Riesenvermögen kam, wo die staatlichen Funktionen nicht mehr richtig arbeiteten, wo sogar die Armee also nicht richtig ausgerüstet war, die hatte Schwierigkeiten, Tschetschenien überhaupt zurückzuerobern. Da kam also Putin sozusagen in den Augen vieler Russen oder der meisten Russen war er der Retter. Und da merkte man schon im Westen, oh, jetzt wird es in Russland nicht mehr so gut für uns. Und man merkte, ich bemerkte, dass auf einmal Anfang der 2000er Jahre wurden die Korrespondentenbüros in Moskau, die also irre aufgebläht waren. Es waren, glaube ich, in den 90er Jahren 50 deutsche Korrespondenten in Moskau akkreditiert. Also da waren, was weiß ich, alle möglichen, sogar Regionalzeitungen, Fachzeitungen, alle möglichen Privatradios, Fernseh, private, staatlich, also unvorstellbar. Die wurden also runtergefahren und man merkte, dass jetzt dass Putin also, dass das nicht mehr die Hoffnung war für den Westen, sondern jetzt begann man sich sozusagen allmählich also Russland wieder mehr als Bedrohung also darzustellen. Und es begann also, es gab es eigentlich immer schon, auch in den 90er Jahren, dass eine starke Tendenz war, das Negative in Russland, also die sozialen Verwerfungen, also ausführlichst, also Straßenkinder und AIDS und was weiß ich nicht alles, also Flugzeugabstürze, das war ein Dauerbrenner. Aber dass die Ursache ein staatliches Verfall war, der von westlichen Wirtschaftsberatern selbst mit initiiert wurde, und die Zerschlagung eines riesigen sowjetischen Wirtschaftsraums, der wo auf einmal niemand mehr mit Rubel handeln wollte, sondern nur mit Dollar, weswegen ganze Produktionsketten zerstört wurden, dass der Westen selbst mit seinen Wirtschaftsberatern diese Zerschlagung der Sowjetunion, der gewachsenen Wirtschaftsbeziehungen mit befördert hat und in Folge auch mitverantwortlich ist für die sozialen Verwerfungen in Russland. Das wurde nie erwähnt, sondern es wurde immer nur das schreckliche Russland, das barbarische Russland, das rückständige Russland, alles, was Russland an kulturellen, wirtschaftlichen Leistungen gebracht hat, während der Sowjetunion, auch schon davor, das war nur noch für die deutsche Intelligenz irgendwie von Bedeutung, aber nicht die einfachen Mediennutzer haben davon nichts mitbekommen. Und also, das ist... Ich habe eben gemerkt, und das hat mich immer viel Nerven gekostet, selbst für die Sächsische Zeitung, die die ja für Ostdeutsche schrieb, die ein traditionell enges Verhältnis zu Russland hatten und sich sehr gut auskannten. Und die Sächsische Zeitung hoffte eigentlich, diesen Leserkreis durch mich auch weiter an die Zeitung zu binden, weil dass man Russland ganz abschreiben konnte, das ging nicht. Aber es wurde eben immer mehr von mir gefordert, eben negative Geschichten, also und nicht Geschichten, die irgendwie russische Erfolge, selbst wenn es kleine Erfolge sind, das wurde immer weniger gefragt. Es sollten eigentlich nur Erfolge dargestellt werden, wenn westliche Lebensweise, westliche Modelle eingeführt wurden und das erfolgreich ist. Das sollte in den Mittelpunkt gestellt werden. Und das war mir immer mehr zuwider. Dann Ende der 2000er Jahre bekam ich dann hauptsächlich nur noch Aufträge, also irgendwelche bunten Geschichten sollte ich schreiben. Weil die merkten, dass ich in dieser politischen Linie nicht mitgehe, also Russland als Feindbild aufzubauen. Das heißt, dieses Feindbild, das im Prinzip wurde, das lief immer schon mit, selbst Anfang der 90er Jahre, als wir uns noch mit Gorbatschow freuten, das lief immer mit. Es war nur nicht dominant, aber also diese Phase von Gabriele Krone-Schmalz in der Perestroika, die also sich wirklich den Menschen zugewandt hat, die in die Region gefahren ist, wie auch Klaus Bettnarz oder wie Gerd Ruge, die bekannt sind für ihre Reportage von Baikal und so weiter. Das waren eigentlich, mal sagen, wunderbare journalistische Leistungen. Die sind seitdem nicht wieder staatlich oder von dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk finanziert worden. Mhm. Also vielleicht außer kleinen Ausnahmen. Aber es ging seit Putin vor allen Dingen ging es nur noch darum, die Rückständigkeit Russlands zu dokumentieren und doch unsere Überlegenheit und unsere wirtschaftliche und technische Überlegenheit irgendwie, ja, die muss also immer wieder manifestiert werden. Und also es ist eigentlich unvorstellbar, dass die Russen, die das alles gar nicht mitgekriegt haben, so im Detail, die keine deutsche Zeitung lesen und das wurde ihnen in Russland auch nicht so alles übersetzt, die trotzdem, trotz dieser Negativität, also nie sich von Deutschland abgewandt haben. Das ist also einfach, die Russen sind einfach tolle Leute. Sie haben ein großes Herz, sie haben uns verziehen, dass wir Russland überfallen haben, die Sowjetunion überfallen haben, aber sie erwarten von uns, dass wir das nicht wieder tun. Und ich meine, nach 27 Millionen Toten ist das eine Selbstverständlichkeit, dass unser Land, Deutschland, also alles dafür tut, dass sowas nicht wieder passiert. Und die Tatsache, dass diese Zahl 27 Millionen in den deutschen Medien auch schon seit Jahren kaum noch auftaucht, ist eben ein Beweis, dass man irgendwas verdrängen will, dass man was abhaken will. Und das macht mir große Sorge. Aber selbst diese Sorge wird nicht so in Russland transportiert. Also ich bin da viel besorgter als viele russischen Medien, die immer noch, wo ich immer noch das Gefühl habe, sie hoffen doch, dass Deutschland zur Besinnung kommt. Also das ist, naja.
Es wäre ja Minimum Voraussetzung, dass wir dafür sorgen, wie Sie das beschrieben haben, dass in der Zivilgesellschaft die Kontakte da sind. Das ist ja eigentlich die beste Methodik, um Feindbildern vorzubeugen. Man kann nur Feindbilder aufbauen, wenn man diese Kommunikation unterbindet, damit die produzierten Bilder in den Köpfen Fuß fassen können, was wir, glaube ich, beobachten müssen. Aber das wäre jetzt auch meine Frage, wie ist das in Russland? Ich gehe jetzt mal auf die Frage nach der Bevölkerung. Wie ist die Einschätzung des Westens in der Bevölkerung? Also das heißt, wie viel Unterstützung hat Putins Auslandskurs? Und wie wird der Westen gesehen und sind wir Teil oder gibt es eben eine, sozusagen changiert das noch, ob man von Amerikanern, von Briten, die Briten unterschätzen wir ständig in der Bösartigkeit, würde ich sagen. Die sind sehr viel wichtiger, als wir das wahrnehmen, den Deutschen, den Franzosen. Also wie, wenn Sie das beschreiben als Reporter, also als Botschafter aus der russischen Bevölkerung, wie sieht das aus? Abgesehen von der Regierung, wie ist es sozusagen in der Bevölkerung?
Also es ist sehr durchwachsen. Ich meine, ich sag mal so ein Beispiel, vielleicht sehr drastisch und überhaupt nicht politisch, aber ich gehe also hier in meinem Wohngebiet in Moskau bei minus 20 Grad sogar minus 25 Grad gehe ich also hier durchs Viertel und sehe also, wie junge Leute mit fast so halblangen Hosen, also wo man so ein bisschen noch Haut sieht, und Turnschuhen und so ein Jäckchen, also gehen sie, und das sehe ich immer wieder. Und ich sag mal, Winterstiefel in Russland, in Moskau, sage ich jetzt mal, in Russland, nicht in Moskau, sind absolut unmodern unter Jugendlichen. Ich meine, ich bin schon ziemlich alt, aber ich möchte nicht den Anschein eines strengen Opas erwecken. aber ich meine, das gibt mir doch zu denken. Also ich meine, Russland ist nun mal ein klimatisch extremes Land. Also es gibt heiße Sommer in Vladivostok, Novosibirsk, also in Sibirien sind die Sommer echt heiß. Aber auch die Winter das geht bis 30 Grad minus. Und in Moskau bis 15 Grad minus. Und ja, immer, wie kann man da mit Turnschuhen rumlaufen? Das habe ich in den 90er und 2000er Jahren nicht gesehen. Aber jetzt, und das ist, sag ich mal, nur mal so ein kleines Beispiel, wie sehr die westliche Lebenseinstellung, Mode, Lebensgewohnheiten, über Filme, die eine mehrere Generationen von Russen schon geprägt hat. Also, ich meine, das könnte ich jetzt noch weiter ausführen. Ich meine, Russland ist eine Konsumgesellschaft geworden. Die Leute, die zu Geld gekommen sind, die haben sich Häuser gebaut vor Datschen, teilweise sehr großzügige Datschen vor Moskau. Jeder normale russische Mann hat versucht, ein gutes Auto zu haben, selbst wenn es auf Kredit ist. Und das heißt, die Russen sind eigentlich in vielem dem Westen sehr ähnlich. Also ich meine, was das Konsumverhalten gibt, was die Filme, die sie gucken, und da gibt es also viele, viele Verbindungen. Und der gesamte russische Kapitalismus, wie er entstanden ist in den 90er Jahren, wurde ja von westlichen Beratern mit aufgebaut, und die gesamten Methoden, wie man Betriebe führt, wie man Personal ausbildet, wie man Marketing organisiert, das ist in Russland auf allerhöchstem Niveau. Teilweise habe ich das Gefühl, auf höherem Niveau als in Deutschland. Also
das ist ja nicht mehr so schwierig.
ausgefeilte Marketingmethoden. Also sie kommen in Moskau in kein Geschäft, ohne dass sie, also sie haben dann so eine Kundenkarte, wo sie dann sind irgendwie registriert mit ihrer Internetadresse, und dann sehen sie zu, dass sie ein paar Punkte sammeln. Also sie werden dann bezahlen, und dann geben sie die Kundenkarte, und dann haben sie vielleicht haben sie 200 Rubel, können sie dann sparen, weil sie das schon oft eingekauft haben und so weiter. Also solche Sachen, da hat man ja früher in Russland, von sowas wusste man überhaupt nichts. Also da hat man ja praktisch, also ich erinnere mich, Anfang der 90er Jahre, da bin ich in einen russischen Supermarkt gegangen, und dann waren da einige Waren, die waren vielleicht nicht so gut, und dann kam die Verkäuferin und hat gesagt, ja, das kaufen Sie mal lieber nicht. Also das war so ein Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer, so wie Kollegen, also wie Menschen, ne? Also nicht wie, ja, das war sozusagen die, sag ich mal, der reale Sozialismus, wo praktisch bestimmte menschliche Werte doch sehr, sehr, sehr groß geschrieben wurden. Also eine gewisse Fairness gegenüber dem Kunden. Mhm. Und jetzt ist eine hochentwickelte, wie verkauft man sich? Und ich meine auch die, wie man sich selbst verkauft. Und diese ganzen Dinge, die auch die Ostdeutschen lernen mussten, das ist in Russland auch absolut auf allerhöchstem Niveau. Die ganze Videokultur, YouTube. In YouTube gibt es also, ist eine ganze Kultur entstanden, die ohne die Russland nicht vorstellbar wäre und die auch nicht abgeschaltet wird. Und wo auch die russische Opposition allerdings mit gewissen Eigenbeschränkungen, also die werden da nicht auftreten jetzt gegen den Krieg massiv, aber sie können da schon viel politisch auch äußern. Und also diese Kanäle gibt es, also ich will sie jetzt nicht alle nennen, also und
ich bekomme sie also immer wieder gezeigt von Russen, die dann sagen, bei uns gibt es tatsächlich oppositionelle Stimmen, bei euch aber nicht mehr.
Das ja, ist es das. Gibt, es gibt, Ja, es gibt, und es gibt auch, um das noch zu vervollständigen, es gibt auch, mal sagen, eben drei Oppositionsparteien, also einiges Russland und die Kommunistische Partei, immerhin 17% der Wähler wählen.
Das ist
die.
Ja, glaube ich, das muss man erwähnen, das ist die stärkste Opposition. Das ist nicht Nawalny, die stärkste Opposition in Russland ist die Kommunistische Partei.
Gerechtes Russland, das ist so Sozialdemokraten hier um so 6% ungefähr und Liberaldemokraten, also eher so Ultrapatrioten, die haben auch ungefähr 6%. Also die sitzen auch, gut, da kann man sagen, die sind in vielen Fragen sind sie zu vielleicht unkritisch aus westlicher Sicht, also sie müssen mehr Putin kritisieren, aber ich meine, immerhin die Kommunistische Partei, die ist sehr aktiv, was soziale Fragen betrifft und also ist aber auch jetzt in dieser Kriegssituation, hält sie sich zurück, weil sie nicht den Eindruck erwecken will, dass sie irgendwie den Präsidenten irgendwie schwächen will. Also in dieser Kriegssituation ist es einfach so, dass viele Russen, auch selbst wenn sie unzufrieden sind mit vielen sozialen Sachen, also ich könnte da auch selbst Beispiele nennen, mit denen ich auch unzufrieden bin hier, dass man das einfach...
Dann tun Sie es doch mal, geben Sie uns ein Bild. Also ich habe danach noch eine Frage, aber vielleicht gibt es ein Bild, wenn Sie sagen, was ist denn, was in Russland sozusagen wirklich Thema ist, womit man unzufrieden ist als Normalbevölkerungsteilmitglied?
Na, ich glaube, ein großes Problem ist einfach Bildungssystem und Bildungssystem, Gesundheitssystem und die kommunale Versorgung. Das heißt, also wie werden die Wohnungen und die Wohnbezirke organisiert? Wie wird der Müllabtransport, der Zustand der Kanalisation, der Elektrizität und so weiter, wie wird das gewartet, wie wird das in Schuss gehalten? Das ist ein Problem, wo es viel Kritik gibt. Das zweite Problem ist, dass die gesundheitliche Versorgung hat sich sehr stark verbessert. Es gibt sehr viele moderne Krankenhäuser inzwischen, aber trotzdem ist es oft schwer, einen Platz zu kriegen. Oft gibt es auch Berichte, dass man da was dann zuzahlen muss, also aus der eigenen Tasche an den Arzt einfach. Es hat sich so eingebürgert in den 90er Jahren, dass man da was zuzahlt. Und also... Das dritte ist dieses Schulsystem, was von den Liberalen, also das habe ich doch gar nicht erwähnt, es gibt ja in Russland auch in der Regierung eine richtige, mal sagen, liberale Fraktion, also um den Finanzminister, die Chefin der Zentralbank, die also sehr stark so eine monetaristische Politik befürworten, das heißt also den Leitzins hochzuhalten, damit der Rubel stabil bleibt.
Also von den Einfluss der Leute aus den frühen 90er Jahren, Chicago Boys, die da ja gekommen sind, wie in der Time stand, the Chicago Boys do Russia, das kann man sehr finster übersetzen, wenn man will. Ist das noch da? Also ist das relevant?
Naja, das ist praktisch, ich meine, Russland ist nun mal ein Land, was eigentlich das liberale Modell weiterlebt. Also wirtschaftlich gesehen, nicht politisch. Mhm. Also politisch mit starken Einschränkungen, würde ich sagen. Aber wirtschaftlich ist es besonders sichtbar, weil ich meine, jeder Russe ist hier angewiesen auf sehr starke Eigeninitiative, um über Wasser zu kommen. Also du kannst hier in Russland, das fängt damit an, dass die alten Leute, die Altersheime sind nicht so, dass man da seine Eltern gerne hingibt. Das heißt, man lässt sie lieber zu Hause. Vielleicht bestellt man eine Pflegekraft, wenn man das Geld hat.
Also ich kann vielleicht mal andersrum fragen, was Sie beschreiben. Es ging ja darum, dass die Liberalen, also das heißt Neoliberale, müsste man dann auch noch sagen, Einfluss haben. Yeah. Was mich verblüfft hat, was ich mehrmals angeführt habe, ist, dass Russland, also in meiner Jugendzeit, als ich bei der Bundeswehr war, war ja Sowjetunion gefährlich wegen dem Kommunismus. Der fünfzackige Stern, der sich über die ganze Welt ausbreiten will. Und dann kommt Jelzin, fährt das Land fast gegen die Wand und Putin rettet rettet es wirtschaftlich, aber es ist, wie Sie beschreiben, ein kapitalistisches System. Also eigentlich haben Sie das eingeführt, Sie sind nicht mehr, sollten nicht mehr die Bedrohung sein. Aber die Argumentation und die Art und Weise, wie Russland betrachtet wird, ist, das kenne ich von meinen amerikanischen Freunden, als wenn es nie aufgehört hätte, mit diesem fünfzackigen Stern unterwegs zu sein. Also eigentlich egal, was Sie machen, Sie sind immer gefährlich. Nehmen das die Russen wahr und haben Sie eine Idee, warum das so ist? Warum also Russland das jetzt, wie Sie es ja beschreiben, also wo auch noch die Leute, ich weiß auch von Sperrbank und also höre ich dann immer von Russen, da gibt es Leute, die genau auf dieser Linie sind. Trotzdem ist es so, dass die Feindschaft genauso, also die Vorurteile funktionieren noch genauso gut wie 1975.
Ja, das ist einfach, ich weiß, das hat irgendwas mit Denkfaulheit zu tun, glaube ich. Also, dass man, dass es einfacher ist, wie so eine, wie so eine Maus, die immer ihren kleinen Trampelpfad bis zum Käse kennt, den läuft sie immer wieder und kommt dann irgendwann in die Falle. Ne? Also ich meine, es ist irgendwie, es ist irgendwie erschreckend. Also, weil ich meine, die Russen sind wirklich beachtlich. Ich meine, was haben sie geleistet? Sie haben, man kann natürlich diesen Neoliberalismus kritisieren, aber sie haben es doch jetzt immerhin geschafft, ihre Wirtschaft wieder flott zu kriegen. Sie haben die Sanktionen ausgehebelt. Mhm. Sie sind nicht zusammengebrochen nach 2 Jahren. Im Gegenteil, also es haben sich auch keine Staaten von ihnen abgewendet. Also jetzt aus dem BRICS- und China-Spektrum. Und das fällt also dem vielen westlichen Menschen schwer, das zu begreifen. Also vor allen Dingen den Deutschen, habe ich das Gefühl. Aber das sage ich jetzt nicht aus antideutscher Haltung, sondern das sage ich aus Mitleid mit den Deutschen, die unter dieser furchtbaren deutschen Medienpropaganda einfach offenbar gezwungen sind, so zu denken. Also es ist einfach tragisch. Also ich meine, wie Russland, sag ich mal, die Wirtschaft organisiert jetzt, ist beachtlich. Ich meine, in Moskau zum Beispiel wurden, glaube ich, im letzten Jahr 13 neue Metrostationen gebaut. Ich fahre durch Moskau zu einer Bekannten, fuhr ich zu einer Weihnachtsfeier, da dachte ich, ich kenne die Stadt nicht wieder, da wuchsen. Also in Richtung Südwest riesige Wolkenkratzer in die Höhe. Und dann habe ich mal recherchiert, was das eigentlich ist. Also wo kommen auf einmal diese Wolkenkratzer her? Dann habe ich gelesen, ja, ist ein riesiger Borbung in Moskau im Gange, weil viele Russen, die im Westen kein Geld mehr anlegen können oder sich aus dem Westen zurückgezogen haben, die investieren jetzt in Russland. Also ich meine, der Kapitalismus in Russland entwickelt sich zügig und natürlich rau, wie ich beschrieben habe, teilweise sozial nicht ausgewogen. Es gibt, die Millionäre werden reicher und die einfachen Leute und auch die Mittelschicht tendenziell sackt das Lebensniveau dort. Aber das führt nicht zur Destabilität. Und ich meine, die Russen beobachten natürlich sehr genau, was würde ihnen denn einen Aufstand bringen? Also diese Frage des Aufstands stellt sich im Prinzip auch nicht. Also das stellt sich vielleicht bei wirklich eingefleischten Leute, die immer schon eigentlich das Gefühl hatten, sie sind im falschen Land geboren worden. Obwohl es oft, das ist eigentlich das Perplexe, also gut ausgebildete Russen, deren Eltern waren oft, dank der Sowjetunion sind sie zu Ingenieuren ausgebildet worden, haben große Leistungen, sind Forscher geworden. Sie wohnen, die Kinder, die Enkel, die wohnen in sogenannten Stalinhäusern, also den besten Häusern, die es in Moskau gibt, also die am schönsten aussehen, mit dicken Wänden und hohen Decken und so weiter. Und das sind dann die Kinder, die dann zu Liberalen werden, weil sie der Meinung sind, ja, sie haben eigentlich was Besseres verdient. Also wir müssen eigentlich so leben wie in New York und in London und in Paris. Also warum leben sie eigentlich immer noch in Moskau? Und als dann auf einmal Putin also in die Ukraine einfiel, da haben sie gedacht, ja, also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich hier nichts mehr verloren habe. Obwohl sie ihre gesamte Ausbildung, und das ist schon sehr viel in Russland, also wer gut ausgebildet ist, hat eben gute Chancen, haben sie Russland zu verdanken und der Sowjetunion auch zu verdanken, durch ihre Eltern und Großeltern. Das haben sie aufgegeben und versuchen jetzt im Westen ihr Glück zu versuchen. Und Das tut mir sehr leid um diese Leute, weil sie werden irgendwann begreifen, dass sie müssen, glaube ich, ihr russisches Herz irgendwie einkapseln im Westen, weil dieses russische Herz wird ja gar nicht mehr geschützt. Dass die russische Lebensart, die russische Kultur, die russische Musik, die russische Literatur wird ja kaum noch geschätzt in Deutschland oder zumindest wird sie eingegrenzt. Und wie kann man dann als Russe im Westen leben, froh gemut und sich so fühlen als freier Bürger, wenn man seine russische Vergangenheit einkapseln muss? Das kann doch gar nicht funktionieren.
Darf ich Sie mal fragen, wie machen Sie das denn? Welche Methodik oder welche Möglichkeiten haben Sie, sich über die Russen zu informieren? Wie machen Sie das? Also das, man kann sozusagen, was ja, Beispiel war Tucker Carlson, der kommt nach Russland und zeigt dann, das war übrigens extrem einflussreich, wie so ein russischer Supermarkt heute aussieht. Nach dem Motto, hätten die Amerikaner auch gern mit den Preisen. Das ist der Effekt. Also das war wirklich, das hat Eindruck gemacht in den USA, weil man so gesagt hat, die Leute haben alle im Kopf die 70er Jahre, hat er ja auch gezeigt da drin, mit leeren Regalen. Das ist die Vorstellung, sozusagen Russland ist die russische Seele. Wie sind die russischen Seele? Groß und unbeheizt. Ja? Und es gibt nichts zu essen. Also als kleiner Scherz. Ja. Und dann sieht man auf einmal, Moment mal, das erlebt ja jeder, der in Russland ist, er hat die U-Bahn-Stationen gezeigt. Also das Bild ist auf einmal anders geworden, also das Gefühl, das Lebensgefühl. Und aber wie trotzdem haben Sie als Korrespondent die Aufgabe, nicht in Ihrem, wie in Berlin, im Berliner Häppchenmilieu, um das Hauptstadtbüro zu existieren, sondern wie holen Sie sich die Infos über die russische Bevölkerung? Also wie wollen Sie Ihre Aufgabe erfüllen?
Ja, um das mal deutlich zu sagen, es ist für Korrespondenten eigentlich das absolut Allerwichtigste, dass sie ständig müssen, sie aus Moskau rauskommen, weil natürlich, und überhaupt Moskau-Besucher, den rate ich immer, kommt, versucht auch aus Moskau zu verlassen, weil das Leben ist nun mal anders in der russischen Provinz und da ist es nicht immer so perfekt, obwohl schon wesentlich besser als noch in den 90er Jahren, also als es da wirklich eine Verelendung gab. Wie mache ich das, dass ich mich informiere? Ja, ich habe eine russische Frau. Ich habe dadurch Anbindung auch an ihre Mutter, also an meine Schwiegermutter und an die gesamte Verwandtschaft. Und ich bin da sozusagen Teil der Familie. Wenn ich krank bin, dann wissen das alle und alle fragen, wie geht es Ihnen und so weiter. Und naja, es ist also, ich arbeite damit auf der Datscha, wenn also die Beete bestellt werden im Mai, wird umgegraben, dann wird Unkraut und so weiter, dann werden die Erdbeeren geerntet. Das bringt mir Spaß. Früher hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass ich mit Begeisterung deine Erde buddel. Aber ich meine, als Journalist, ein bisschen Handarbeit tut manchmal ganz gut. Und immer nur am Computer zu sitzen. Und ich meine, ich versuche zu meinen Nachbarn hier im Bezirk, die kennen mich, die kennen mein Gesicht, ich habe einen Hund, ich gehe mit dem spazieren, die Hundebesitzer kommen sich sowieso schnell nah, dann hat man einen kleinen Plausch, redet darüber, also das ist eigentlich das A und O. Ich habe mich zum Beispiel immer geweigert in einem, es gibt so spezielle Bezirke, noch aus Sowjetzeiten, wo Auslandskorrespondenten sozusagen in Häusern ihre Wohnungen hatten, ihre Studios hatten und so weiter. Und das war mir erstens zu teuer und ich wollte auch nie in diesen eingegrenzten Bezirken wohnen, weil man da dann im Aufzug fährt und dann triffst du den Korrespondenten vom WDR und dann im nächsten von Reuters und dann, ja, und dann wirst du da zur Party eingeladen und bist dann eigentlich immer nur noch unter den Ausländern und ihren Betreuern, also ihren Hilfskräften, die sind oft eben auch nicht die typischen Russen, sondern es sind eher kritische, sag ich mal, liberale Intelligenz. Also das sind nicht die Proleten also aus Magnitogorsk und der Taxifahrer aus Tschetschenien, sondern also nicht der typische Durchschnitt, sag ich mal. Und ich bin immer in Moskauer Gebieten, habe ich gewohnt, also immer in Mietwohnungen. Einfach so oft schön, habe ich mir versucht, schöne Gründe Gegenden zu suchen und eben nutze eben den spontanen Kontakt. Überall, wo ich bin, im Bus, und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mal jemanden ansprechen, dann mache ich das einfach, weil ich, und die Leute sind auch nicht abweisend, also die merken, dass ich Interesse habe und sie haben auch eigentlich, sind offen, wenn sie einen Ausländer mit einer interessanten Frage hören, dann sind sie auch offen und als Ausländer ist man in Russland auch eigentlich gern gesehen und also und man wird, es wird einem auch was erklärt und gezeigt und so weiter. Also es ist nicht so, dass man als Ausländer heute schon irgendwie als Spion gleich und die Leute laufen vor einem weg oder so ist es nicht. Aber es ist auch nicht so, das ist auch sehr wichtig zu sagen, dass man so Fragen wie, was weiß ich, wie stehen Sie zum Krieg oder so weiter. Also mit so einer Frage, da kann ich mich so auf die Straße stellen, aber es würde nichts bringen, weil ich kann davon ausgehen, dass die Russen heute nicht so offen ihr Herz mir ausschütten würden, wie ich es mir eigentlich wünsche, wie es eigentlich im russischen, in der russischen Küche besprochen wird, wo man die Leute kennt, mit denen man zusammensitzt und da hat man vielleicht sogar schon einen von einem gehört, der irgendwie verwundet wurde oder so. Und da wird darüber gesprochen oder man hat Verwandte in Donetsk und wie hilft man denen und so weiter. Also so, solche ganz persönlichen Gefühle jetzt zum Krieg und so weiter, die werden auf der Straße nicht besprochen, weil auch die Leute, glaube ich, Angst haben, dass sie da in irgendwelche Konflikte kommen, falsch verstanden werden und ja, und natürlich auch gibt es schon eine gewisse Angst, dass man vielleicht, was er sich bei der Staatsmacht auffällt, als Kriegsgegner. Und das möchte man auch nicht. Also,
was würden Sie denn sagen, wie die Prozent, also wie ist das? Ich kann für mich sagen, dass mich das immens umtreibt, dass da hunderttausende junge Männer ums Leben kommen. Dass da sind 5 Millionen Ukrainer sind nach Russland geflohen, was man immer vergisst, was nicht genannt wird. 2,5 Millionen Richtung Westen Deutschland zum Beispiel. Aber es sind ja eine unglaubliche Blutmühle, die dort läuft. Und wie ist das in der Bevölkerung? Das heißt, wie viel Unterstützung gibt es für diesen Krieg? Wie viele Leute sind dagegen? Und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, ich sag jetzt mal, in Richtung einer Verständigung zu gehen. Wobei ich darauf hinweisen will, es gab ja fast eine Verständigung, die vom Westen hintertrieben worden ist. Also es war nicht so, dass der, wie bei uns immer gesagt wird, wenn Putin wollte, wäre der Krieg vorbei. Er wollte offenbar, dass vorbei ist. Und auch Zelensky wollte, dass dieser Krieg vorbei ist. Da sind andere Kräfte am Werk. Aber wenn Sie dieses Bild uns geben können, wie sieht das aus in der Bevölkerung? Also möglichst so gut es geht, also jenseits jeglicher Art von Staatsdarstellung, weder West noch Ost. Also aus der Küche, das ist ein gutes Beispiel. Am Küchentisch wird ja immer die Wahrheit geredet. Das ist der Ort, wo man eigentlich die Interviews machen müsste.
Ja, ich glaube, also um nochmal meine letzte Zahl, die ich jetzt gelesen habe, unter einer offiziellen russischen Umfrage, wo irgendwie so eine Zahl genannt wurde von 20%, die nicht hinter dieser militärische Operationen in der Ukraine stehen, also diesen Krieg nicht unterstützen. Aber was heißt das nicht unterstützen? Also das ist, heißt nicht unbedingt, dass man jetzt gegen den Krieg aktiv sein will oder man ist einfach unzufrieden, weil man vielleicht nicht das Gefühl hat, das führt zu nichts oder man sieht keine, man versteht auch nicht, warum Russland sich dann wieder zurückzieht und man hat ja vielleicht auch Angst, dass eigene Söhne eingezogen werden. Aber das ist so eine totale Mischung. Es ist sehr schwer zu sehr, sehr, sehr schwer so zu kategorisieren. Also es gibt Leute, die manchmal in bestimmten emotionalen Situationen oder auch weil sie keine Arbeit haben, sagen, ich gehe jetzt in die Ukraine und kämpfe damit. Und dann höre ich später, die Person hat das dann doch nicht gemacht. Also ich glaube, es gibt in Russland viele liberal eingestellte Leute, die also das westliche Lebensmodell das nicht schlecht finden. Aber und viel übers Internet bis heute viel davon auch aufsaugen und was weiß ich, auf irgendwelchen Medizin oder Heilkunde oder was weiß ich, sich da informieren und das in ihr Leben einbauen. Aber das heißt nicht, die sogar kritisch sind gegenüber Putin, aber das heißt nicht, dass sie jetzt sagen, wir müssen diesen Krieg beenden und die russische Führung ist schuld, dass dieser Krieg läuft, sondern also ich habe das Gefühl, der Krieg wird als sowas fast Unabänderliches kommt es den Russen vor und was man irgendwie durchstehen muss. Und Ich meine, es gibt viele, in den Medien wird sehr viel berichtet von Leuten, das kann ich vielleicht quantifizieren, die sehr viel, das ist auch, glaube ich, nur in der Ukraine, die auf privater Ebene Spenden sammeln, die irgendwelche Sachen nähen, die Soldaten brauchen an der Front. Und aber hier in Moskau zum Beispiel, dieser Krieg ist irgendwie nicht zu spüren. Also man sieht keine Verletzten, man sieht keine Zerstörung. Der Krieg ist fast nicht, also er ist eigentlich nicht präsent. Und auch in den Medien wird der Krieg nicht in seiner Grausamkeit gezeigt, in der letzten wirklich Grausamkeit, wenn also wirklich Gliedmaßen verloren gehen, wenn Menschen verrückt werden. Im Krieg werden Menschen verrückt, das ist sicher. Also weil wenn also jemand unter Bombardement steht, dann dann verschwimmt auf einmal die Realität. Das haben wir ja in unseren Großeltern und Eltern gesehen, wie die jahrzehntelang nicht über den Krieg sprechen konnten, weil er so grausam war.
Darf ich gerade mal, das ist ein wichtiges Thema. Es gibt, glaube ich, einen großen Unterschied zwischen Deutschland und Russland in Bezug auf den Krieg. Also für uns ist der Krieg ja verbunden mit Traumatisierung und ich sage jetzt mal für Scheiße gekämpft. Das habe ich von einem Amerikaner. Er hat gesagt, Krieg ist sowieso die obszönste Aktivität des Menschen, aber wenn man da noch für Scheiße, so hat er es gesagt, gekämpft hat, wie soll man damit überhaupt fertig werden? Das ist für die Russen aber anders. Die haben eine andere Einstellung zum Militär. Ich glaube, das müssen Sie erläutern.
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis. Also Russland, der russische Mensch hat ein ganz normales Verhältnis zur Armee, zu Geheimdienst und zum Staat überhaupt. Also Russland ist in den letzten 200 Jahren zweimal oder dreimal von westlichen Mächten überfallen worden, Napoleon und zwar von Deutschland, und hat sich jedes Mal mit einem hohen Blutzoll also retten können oder verteidigen können. Und wo war denn der Sieger, was leider im Westen vergessen wird heute, aber das ist für die Russen ein, mal sagen, ja, zentrales Identitätsgefühl, dass man eine starke Nation ist, dass man vielleicht nicht die tollen Autos produziert wie in Deutschland und nicht die Handys hat wie in Amerika, aber man hat seine Erde, auf die man stolz ist, seine Sprache, seine Kultur, und man hat eine Armee, die das schützt und schon erfolgreich geschützt hat. Und das gibt den Russen auch ein Vertrauen, dass es alles gut wird. Also das ist, ich meine, es ist vielleicht unvorstellbar, aber ich meine, die Ereignisse in der Ukraine zeigen es im Prinzip, dass Russland unterschätzt wird. Also Russland hat sich zurückgezogen. Das wurde dann gleich aus ukrainischen Gebieten wurde gleich also im Westen geschrieben, in den Medien. Also das wäre der Beweis, also dass Russland eigentlich keinen Plan hat und also technisch also gar nicht in der Lage ist und so weiter. Und jetzt zeigt sich, also Russland ist sehr wohl in der Lage. Es hat sehr wohl Waffen, die äußerst effektiv sind, also wie zum Beispiel Avdiivka jetzt, der Erfolg in Avdiivka, also diese Vorstadt von Donetsk, wo die Ukrainer eine betonierte, betonierte Stellung aufgebaut hatten, also mit, also sehr stark also ausgebaut, gab sogar zwei Zementfabriken, die da also Zement produzierten für diese Stellung. Und da haben die Russen jetzt eine neue Bombe eingesetzt, die heißt FB-500. Also das sind sozusagen Bomben, die Amerikaner auch schon haben. Die werden aus 12 Kilometer Höhe abgeworfen, entfalten dann solche Gleitflügel, werden außerdem, ja, und durch die Gleitflügel können sie direkt ins Ziel gelenkt werden und sind eben bunkerbrechend, und die haben eben mit einem massiven Bombardement wurde dieses Avdiivka bombardiert, wurden diese Stellungen bombardiert und die Ukrainer mussten das verlassen. Und jetzt gleich nach Avdiivka kamen noch drei weitere Orte, die davor liegen. Also die russische Armee, gut, die stirbt nicht vor, aber sie allmählich zeigt schon nach Mariupol, Bachmut und Avdiivka gibt es schon gewisse Erfolge. Allerdings ist es auch nicht so, dass jetzt die Russen in Jubel ausbrechen, weil natürlich der Zoll ist irre hoch und die Tatsache, dass die Russen selbst keine neuen Verlustzahlen bekannt gegeben haben ist bedenklich und ja nicht befriedigend, um es mal ganz sanft auszudrücken. Und also ich selbst wenn da nicht Hunderttausende sterben wie bei den Ukrainern, ist natürlich die Tatsache, dass da Menschen in einem traumatisierenden Dauerstress und Soldaten also diese Sache durchmachen, wird auch eine Belastung für die russische Gesellschaft sein, weil diese Leute werden in ihren Familien nicht mehr vielleicht solche Familienväter und Großväter sein können, wie sie es vor dem Krieg waren. Und es wird zumindest schwieriger sein und sie werden vielleicht auch nicht mehr so im Produktionsprozess eingesetzt werden können, weil sie verletzt sind oder und irgendwie behindert sind.
Das sollten wir, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Sollten wir nicht vergessen, dass diese Art von Traumatisierung, dass also Gesellschaften, die Krieg erlebt haben, sind traumatisiert und man kann eine friedliche Situation nur durch Frieden herbeiführen. Also der Nichtkrieg ist die Voraussetzung, überhaupt in Richtung Frieden sich bewegen zu können, weswegen auch diese konstanten westlichen Interventionen eine konstante Verbrechen an der Menschheitsbevölkerung sind. Ich kann das in anderer Weise, das war ja zum Beispiel Schweden, der Mord an Olof Palme, dass ein Ministerpräsident auf der Straße rumrennen kann, ins Kino geht, das war für die Normalzustand. Und die Traumatisierung, die der Nacht eingesetzt hat, ist eine, die das Land verändert hat. John F. Kennedy war genau das Gleiche für die USA. Ich glaube fast, dass solche Sachen in der psychologischen Planung drin sind, also das heißt Feindschaft auch erzeugen zu können. Ich möchte da einmal noch drauf eingehen, glauben Sie, gibt es unter jetzt von den russischen Intellektuellen her, welche Zukunftsvisionen gibt es für die Rolle Russlands in Bezug auf, ich sag jetzt mal, den Westen, den globalen Süden, eine multipolare Weltordnung? Wo geht die Diskussion, also die Diskussion der interessanten Leute hin, wie sich Russland in Zukunft positionieren wird?
Oh, das ist eine schwere Frage.
Ist jetzt ein bisschen gemein vielleicht, ja, aber.
Ja, aber muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir haben sie ja auch nicht. Das Interessante ist, die Diskussion gibt es bei uns ja auch nicht. Also ist Deutschland in der NATO gut aufgehoben? Sollten wir rausgehen?
Ja? Ich kann nur sagen, ich sehe einfach die Anstrengung der russischen Führung, dass sie versucht, also, dass der russische Patriotismus gefördert wird, dass man Jugendorganisationen gründet, die Jugendlichen also mehr patriotisch erzieht, dass Filme gefördert werden, Festivals und so weiter. Und aber nicht nur politisch, sondern auch eben einfach, dass die Jugendlichen sich entfalten können, also bis hin zu irgendwelchen Cyber-Festivals oder was weiß ich, und Sportgeschichten. Aber so visionäre Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, fallen mir jetzt spontan nicht ein. Also ich meine, in den russischen Talkshows sind eben sehr stark, kommt zu Wort, so richtige, sag ich mal, Hardliner, Patrioten, die Amerika verdammen und also Putin und die russische Regierung reden sehr stark also von den russischen Werten, also worauf wir stolz sein können, und von Schutz der Familie. Und die russische Regierung macht auch immer einiges, um dass insbesondere die kinderreiche Familien sozial besser geschützt werden. Auch während der Corona-Krise war das besonders stark. Aber und natürlich, ich meine, wenn du siehst, dass dein Land kämpft und erfolgreich kämpft, für russisch sprechende Menschen in der Ukraine und also dafür, dass Russland sicher leben kann, dann ist das eine Idee, die in dem russischen Volk also hohe Popularität hat.
Wie groß ist denn die Unterstützung? Können Sie es in Prozentzahlen, wie die Politik Putins, also sie hat gesagt, 20% gegen den Krieg, sind die 80% also gegen den Krieg, Sie haben es ja relativiert, aber sind 80%, sage ich mal, so, dass Sie sagen, okay, muss sein, wir stehen dahinter?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, 75% nicht nur muss sein, sondern unter diesen muss sein sind auch noch bestimmt 20%, die sagen, Putin müsste noch viel härter vorgehen. Also und für diese Leute, dieser Prozentsatz ist je nach Ereignis auch immer schwankt er. Also wenn die Amerikaner, sag ich schon, die Ukrainer die Krimbrücke bombardiert haben, dann gibt es dann im Volk so eine Aufwallung, da müsste man noch jetzt den Zelensky-Palast zerbomben. Ne? Und warum hat man das nicht längst gemacht? Also warum hat man nicht viel eher also diese Stellung von dem russischen Militärgeheimdienst bombardiert und solche Sachen? Und das gibt eben bestimmte so
ukrainischen Militärgeheimdienst, ne? Nicht vom russischen.
Also. Ja. Also ukrainischen. Und dann gibt es eben bestimmte russische, so bekannte Politologen oder einfach so Personen, die dann immer wieder auftreten in diesen Talkshows, die eben besonders harte Äußerungen denn und Analysen vorlegen und also wo denn von Verständigung nicht mehr die Rede ist, sondern wo einfach nur noch Wut zum Ausdruck kommt. Und ich meine, das ist mir nicht angenehm, muss ich sagen, weil ich mag diesen Stil nicht. Also ich möchte, dass wir, selbst wenn es brutal wird, also sollen wir, vor allen Dingen, wenn wir im Fernsehen sprechen, sollen wir uns so ausdrücken, dass wir eine menschliche Sprache benutzen und auch Forderungen stellen, die wir wirklich begründen können. Und also wer zum Beispiel sagt, wir sollen jetzt auch mit Atombomben antworten, dann läuft es mir auch kalt den Rücken runter, muss ich ehrlich sagen, weil also hat diese Person, die das sagt, zu Ende überlegt, dass das das Ende der Welt bedeuten könnte. Ne? Und aber es ist sehr leicht, also darüber zu resonieren, wenn man in einem Land lebt wie Deutschland, was sehr weit vom Krieg weg ist. Also
und aber Russland nur geografisch. Wir sind ja mittlerweile ist das kann man ja muss man ja. Reale sagen, dass es ein Krieg des Westens gegen Russland ist. Also die Position, dass wir überlegt haben am Anfang, das ist ja immer die schrittweise Salamitaktik. Wir reden erst über Helme und jetzt reden wir über Taurus-Marschflugkörper, die in Russland einschlagen sollen, wie unser Oberst Kiesewetter im Bundestag gesagt hat. Wir haben ja die Verrückten auf allen Seiten. Karaganov, der gesagt hat, taktische Nuklearwaffen, wir müssen dem Westen sozusagen eine wirkliche rote Linie bereiten. Also diese Leute, die etwas bereden, was man nur hoffen kann, dass es nicht eintritt, gibt es tatsächlich auf beiden Seiten auch. Aber vielleicht, ich möchte Ihnen das Schlusswort lassen dazu. Was ist wichtig? Was würden Sie sagen aus Ihrer Perspektive? Also Sie sind jetzt mein Weg nach Russland, Sie sind in Russland. Was müssen wir unbedingt wissen im Westen, um diese Situation zu verstehen und sie in eine Richtung bringen zu können, die für unsere Kinder und Enkel eine Perspektive bietet. Ich will jetzt kurz noch sagen, hatte in meinem Kommentar, hatte ich geschrieben von 1989, ich habe mich erinnert an den Abend, 9. November, wie ich an der Autobahn stand und die Trabis vorbeifahren und ich stand flennend am Straßenrand und hoffte, irgendjemand beherbergen zu können. Und da war Zukunft ein Zauberwort. Und jetzt ist Zukunft kein Zauberwort mehr. Es ist eine Sache, worum es darum geht, uns noch zu retten. Also Ihre Perspektive darauf.
Also ich möchte erstmal die Deutschen bitten und die Zuschauer bitten, dass sie verstehen, dass die Russen mit vielem unzufrieden sind, was in Russland läuft, aber dass sie alle Großväter haben, die gekämpft haben gegen die deutsche Wehrmacht, Gesicht haben, Und dieser Sieg steckt allen Russen in den Knochen. Als Gefühl des Stolzes. Und deswegen ist es, sollte man sich von den deutschen Medien nicht irreführen lassen und so tun, als ob ein Nawalny oder eine andere Person oder Strömung, die dem Westen gefällt, auf einmal einfach nur den Schnipp macht und alles stürzt in Russland zusammen. Oder wir brauchen vielleicht nur einen Taurus, was weiß ich, einen Kommandopunkt zerstören und schon fällt das russische System zusammen, weil ja alles nur von Putin abhängt. Und das ist einfach Unsinn. Und wenn die Deutschen verstehen würden, dass einfach die Russen ihr Land lieben und trotz der Fehler, trotz der Missstände, die es gibt, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Dann hätten wir schon, wären wir schon näher am Frieden dran. Weil dann würden solche wahnwitzigen Politiker wie Baerbock und Habeck und andere Personen, die Sie eben genannt haben, die hätten es denn nicht so einfach. Die Dämonisierung der Russen und Russlands, die baut ein Russland auf, was es eigentlich gar nicht gibt. Russland ist so vielfältig und so interessant und ja, so erfolgsversprechend nach wie vor, dass diese ganzen Schreckensbilder, die die westlichen Medien verbreiten, nicht passen und die lenken ab von dem Wichtigsten, was wir eben brauchen. Wir brauchen menschliche Kontakte. Wir müssen versuchen, also als Aktivisten Russen einladen, selbst nach Russland fahren. Wir müssen versuchen, russische Videos oder Medien zu übersetzen und möglichst eine Brücke schaffen über das Internet, um einen frischen Informationsaustausch abseits von staatlichen und anderen Fonds, die vom Westen gesteuert sind, die müssen wir eine Informationsbrücke organisieren. Und auch auf dem kulturellen Bereich, wir müssen Konzerte organisieren, Filmfestivals organisieren, wo russische Filme gezeigt werden, in deutscher Übersetzung. Gibt es auch massenweise, die in der DDR produziert wurden, sind oft sehr gute Filme, die in Westdeutschland gar nicht bekannt sind.
Ich stimme vollkommen zu. Also, da gibt es wirklich Schätze zu heben auf diesem Sektor. Also das ist, da sind wir unter, gerade im Westen haben wir keine Ahnung davon, in welcher Qualität, in welcher Menge qualitätsvolle Filme produziert worden sind, die sich lohnen. Ja? Da haben wir echt einen Mangel, den wir nicht kennen.
Ja? Und ich meine, ich kann vielleicht als positives Beispiel kann ich nennen, dass russlandfreundliche Organisationen in Kiel, die haben jetzt so eine Initiative gestartet zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant, dem deutschen Philosophen aus Königsberg. Da wird es eine große Konferenz geben und ein Kulturprogramm, wo Deutsche aus Deutschland kommen hin nach Kaliningrad mit dem Bus und werden daran teilnehmen. Und es wird auch eine wissenschaftliche Konferenz geben zu den wissenschaftlichen Arbeit von Kant und was er für uns heute bedeutet. Deutschland hat sich aus der Sache komplett rausgezogen und möchte mit Russland nicht Kant feiern. Obwohl das wäre eine tolle Gelegenheit, also auf dem ehemalig deutschen Ostpreußen, das jetzt von den Russen geliebt wird, auch unter dem Namen sogar Königsberg, aber sie nehmen das eben so, in der deutschen Geschichte nehmen sie das in sich auf und das wäre eine tolle Gelegenheit und in diesem Sinne müssen wir kulturell versuchen, die Brücke zu Russland zu erhalten und auszubauen und einfach diese kalten Krieger, die uns ins Verderben führen wollen, auflaufen lassen mit, ja, nicht mit Verbissenheit, sondern mit dem Herzen und mit Lockerheit und mit neuen Ideen und mit Zuversicht.
Es gibt bei Kant eine 300 Jahre, also etwas älter noch, extrem gute Idee zum ewigen Frieden, wie er beschrieben hat, wie es möglich ist, innerhalb einer Gemeinschaft von republikanischen Staaten dazu zu kommen, dass man den Krieg als Machtinstrument abschaffen kann. Diese Utopie, 300 Jahre alt, die sehr klug ist, wo es mehrere Anläufe zu gab, die UN hätte das werden können, wenn Leute wie Dag Hammarskjöld mir zu sagen gehabt hätten. Das ist ein guter Hinweis. Also das werde ich mir angucken. 300 Jahre Kant ist etwas, was mich unmittelbar anspricht. Und denn ich möchte Ihnen danken. Ich möchte darauf hinweisen, Ulrich Haydn ist eine Stimme, die es verdient, öfter gehört zu werden. Also es gibt da einen sehr guten Korrespondenten in Russland. Vielleicht ist es auch eine Aufgabe für die alternativen Medien, das, was das normale Mediensystem ja nicht mehr leistet. Also die Leute wie Sie oder Gabriele Krone-Schmalz beleidigt und aussortiert hat. Das muss rückgängig gemacht werden, damit wir etwas verstehen. Ich möchte nochmal auf das Buch hinweisen. Das ist vielleicht die letzte Bemerkung, die ich von Ihnen hören will, in diesem Interview jetzt. Das heißt, Mein Weg nach Russland, das ist Erinnerung eines Reporters. Dieses Buch ist von jemand, der vor Ort ist, der es kennt. Was würden Sie sagen, was ist von Ihren aus der größte Abstand zwischen dem, was Sie erlebt haben, was Sie mitteilen können, und dem, was als Vorurteil, triviale Einschätzung bei uns ist? Also sozusagen ein Highlight aus dem Buch, warum man es lesen sollte. Also ich empfehle es hiermit und ich empfehle auch, Ihnen weiter zuzuhören. Und das ist jetzt sozusagen die letzte Stellungnahme von Ihnen in diesem Interview. Und ich hoffe, wir können das anderswo fortsetzen. Ja, das ist sehr Sie haben eine sehr, sehr, man merkt das ja, eine tastende und abgewogene Stellungnahme dazu. Eine Stimme, die wirklich fehlt. Ja, das höre ich selten. Ich höre solche Stimmen nicht mehr, leider nicht mehr im Deutschlandfunk. Ich höre sie nicht im Monitor, ich höre sie nicht im Report. Also, was sagen Sie ein Beispiel dafür, warum Ihr Buch lesenswert ist?
Ja, ich habe praktisch angefangen von meiner Kindheit, Jugend, Studentenzeit, Lehre im Hamburger Flugzeugbau. Habe ich alles beschrieben, warum ich nach Russland gegangen bin. Und es ist eigentlich ein Buch von einem Menschen, der auf sein Leben stolz ist und der das Gefühl hat, etwas mitteilen zu müssen, was einfach untergeht. Also zum Beispiel, ich war links und war immer links aktiv und habe nie davon abgeschworen und werde es bis heute nicht tun. Also ich glaube, für Leute, die dieses Herangehen sympathisch finden, ist mein Buch vielleicht auch interessant, aber auch für Leute, die einfach wissen wollen, wie ich Russland erlebe als Mensch, auch als Mann. Ich habe auch über verschiedene Frauenbeziehungen mit russischen Frauen habe ich was geschrieben und wie ich in Tschetschenien war. Ich habe in der tschetschenischen Familie gelebt 1996, mitten im Krieg, also kurz zwischen zwei Kriegen sozusagen, habe da so ein bisschen die tschetschenische Realität eingefangen. Ich habe in Kiew 1992 auch in der ukrainischen Familie gelebt, die ganz patriotisch eingestellt war. Und also ich habe eigentlich versucht, so ein bisschen das zusammenzufassen, was eigentlich die Welt um Deutschland herum interessant macht. Also sich den Menschen zu nähern und ihre Lebenseinstellung, Lebensregeln kennenzulernen, nach den Gründen zu fragen, warum leben die Menschen so, warum leben sie nicht so wie wir. Und ich bin immer hingegangen und habe gefragt oder habe versucht herauszufinden, warum läuft das da so, warum wird das so organisiert, warum helfen die Russen den Frauen aus dem Mantel. Eigentlich eine Sitte, die in Deutschland irgendwie anrüchig schon fast ist, weil ja die Frau emanzipiert ist. Aber in Russland ist es völlig normal. Ich habe das inzwischen auch oder schon lange angenommen. Und ich habe mich das, also ich meine, das Verhältnis Männer-Frauen ist in Russland anders und es ist vielleicht mehr traditionell, aber ich kann dem sehr viel, sag ich mal, Positives abgewinnen, obwohl ich aus einer ganz anderen Sozialisation komme, also Wohngemeinschaft, Single-Leben und aber dieses Spannungsverhältnis aus einer völlig anderen westlichen Kultur in eine ganze, sag ich mal, östliche Kultur zu kommen, ist sehr spannend. Also man muss sich ja nicht verabschieden von von dem, was man in Deutschland gelernt hat und was man liebgewonnen hat. Man kann das versuchen, irgendwie zu integrieren und kann auch von dem Neuen, von der neuen Kultur was annehmen. Und das ist sehr spannend und macht das Leben, gibt Energie.
Aus dem Leben eines Kundschafters und Reporters, so kann man das sagen. Sie sind unterwegs und das ist das, was Sie liefern können und Sie machen das sehr gut. Das möchte ich dazu fügen. Herzlichen Dank, Ulrich Heiden, und ich hoffe auf bald. Also mir gefällt Ihre Art, das zu betrachten, sehr gut. Ich würde da gerne weiter dran arbeiten, dass das rüberkommt zu uns. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank auch.
Ja, noch einmal vielen Dank an Ulrich Heiden, einem Reporter der Zwischentöne, einem Reporter, bei dem es lohnt zuzuhören, weil man hier Perspektiven bekommt, die Sie in den Mainstream-Medien nicht mehr hören können, aber eben bei Apolut. Nutzen Sie die Chance, teilen Sie das mit Leuten, von denen Sie glauben, dass sie wenigstens so viel Zweifel an der Berichterstattung haben, dass sie zuhören und das auch an andere Leute weitergeben. Wir brauchen diese Verständigung, wir brauchen das Wissen um die Situation, um vernünftig agieren zu können, nicht im Sinne von Bodentruppen nach Russland oder in die Ukraine.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.